In diesen Tagen wollen wir uns also mit Texten aus dem Kolosserbrief befassen. Dieses Mal verzichte ich auf eine Einleitung. Ich möchte hier mit Vers 1 beginnen, mit dem Gruß, dem Briefeingang, der aus einem Gruß besteht, und dann zum Hauptteil in Vers 3 kommen. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden. Es ist eigentlich nicht mein Anliegen, einen ganzen Brief durchzunehmen, sondern Lebensbrot weiterzugeben. Der Kolosserbrief enthält sehr viel. Er ist fast unerschöpflich. Und wir werden ihn nie in kurzer Zeit erschöpfen. Aber wenn wir etwas mitnehmen können, sei es wenig oder mehr, dann kann der Herr es in unserem Leben gebrauchen. Das wäre mein Wunsch. Also beginnen wir mit Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In diesem kurzen Briefeingang, der einen Gruß darstellt, haben wir drei Elemente. Wir haben Grüßende, in diesem Fall zwei Männer. Wir haben Gegrüßte, wir wissen nicht, wie viele es waren. Und wir haben das Grußwort, das wiederum aus einigen Elementen besteht. Grüße werden manchmal zu schnell weitergegeben, zu schnell entgegengenommen, auch zu schnell gelesen, wenn sie in schriftlicher Form uns begegnen. Seit einiger Zeit befasse ich mich ab und zu mit dem Phänomen des Grußes. Und ich darf zwischen einfügen, wenn jemand einmal etwas Lesbares, etwas verhältnismäßig Gründliches, Gutes dazu findet, wäre ich dankbar, wenn ich mit einer solchen Schrift bekannt würde. Ich habe bis jetzt ein wenig gefunden. Das Wort, das griechische Wort für Gruß, spricht eigentlich von einem Umarmen. In anderen Worten, ein Gruß ist eine wörtliche oder ein Umarmen mit Worten. Man nimmt den anderen zu Herzen, man nimmt ihn ernst, man wünscht ihm wohl, bekundet ihm eine gewisse Zugeneigtheit. Es liegt schon von daher viel in einem Gruß. In diesen Ländern, in diesem Streifen Europas, haben wir noch einen gewissen Rest des früheren Grüßens, aber nicht mehr alles, denke ich. Wo wir jetzt hingezogen sind in Nordamerika, ist fast nichts übrig geblieben. Manchmal nur noch zwei Buchstaben, H-E, das heißt Hi. Und damit ist geschehen. Und wenn man auf Wiedersehen sagt, das sagt man nicht. Ja, in gewissem Sinne schon, see you later. Sehe sie später. Also vielleicht und vielleicht auch nicht, aber das ist so Usus. Wir nehmen einander nicht mehr so ernst, wie man das früher getan hat. Vielleicht darf ich Ihnen ein kleines Erlebnis erzählen. Obwohl ich deutscher Zunge bin, bin ich, wie gesagt, in Kanada aufgewachsen, dort geboren und aufgewachsen, aber in deutschsprachigen Kreisen. Aber dann nicht mit nur deutschen Sitten. Und das stellte ich fest, als ich nach Deutschland kam. Wir waren zuerst, allererst, 54 bis 55 in Holland. Und dort haben wir die Kultur kennengelernt. Und dann, als wir nach Deutschland kamen, war es wieder etwas anderes. Und als wir in die Schweiz kamen, war es wieder ein neues Erlebnis. Doch eine ziemlich andere Kultur, trotz der Ähnlichkeiten. Nun, wir wohnten längere Zeit in Deutschland. Und ich befinde mich eines Tages in Württemberg, gehe auf der Straße eines Dorfes, denke ich, war es. Es waren nicht viele Leute auf der Straße. Ich begegne einem Jungen. Wir kreuzen uns und ich höre einen Gruß. Ja, und ich denke, was will der Junge? Warum grüßt er einen Mann? Ja. Nun, ich durfte natürlich oder musste zu dem Schluss kommen, das hat ihm seine Mutter wahrscheinlich beigebracht, dass man das macht. Ja. Von sich aus wird er das wohl nicht gemacht haben. Aber er hat gelernt, so macht man das und jetzt hat er gegrüßt. In Dörfern grüßt man heute noch manchmal, nicht immer mehr. Aber es war, der Gruß hat sich länger bei fremden Begegnungen im Dorf gehalten als in der Stadt, das ist klar. Aber dieses kleine Erlebnis, ich war schon jahrelang in Europa, aber so etwas hatte ich noch nicht ganz bewusst so erlebt, dass ein fremder Junge einen fremden Mann so grüßen würde. Und dann fing ich an zu philosophieren. Was ist es um dieses Grüßen? Die Mutter hat ihm das beigebracht. Aber warum hat ihm die Mutter das beigebracht? Warum macht man das? Was ist ein Gruß? Nun, offensichtlich hat der Junge mich gesehen. Und zum ersten einmal war das eine Bekundung, ich habe sie gesehen. Ich habe sie nicht übersehen. Ich habe Notiz von ihnen genommen. Sie gingen da und ich habe sie gesehen und sie sind wertvoll genug in meinen Augen, dass ich ihnen etwas sagen wollte. Das sagt doch ein Gruß. Was der Gruß sonst noch sagt, was die Wörter sind, das hat noch seinen eigenen Inhalt. Ja? Aber die Tatsache des Grußes ist Kenntnisnahme eines, wenn auch Fremden. Und man sagt etwas, das nun wohltuend ist. In anderen Worten, ich betrachte sie nicht als einen Bedrohenden. Ja. Wir sind hier im Dorf und wir sind hier alle Bekannte und wir wohnen in Frieden und sie dürfen das auch so annehmen. Und wenn das jetzt ein bayerischer Gruß ist, in Schwaben, glaube ich, kommt er auch vor, grüß Gott, kommt er auch in allen, hier in Baden vor, ich habe ihn als Grüßgott in Bayern erlebt, in der Schweiz kürzt man alles ziemlich ab, vorn und hinten, und da ist nur noch gerührt sie übrig geblieben. Aber ich wurde mir einmal bewusst, was das eigentlich bedeutet, als ein Mädchen aus der Gemeinde, die manchmal zu uns kam, einfach so, oder auch nach den Kindern zu schauen, und dann grüßte sie wohl eines oder mehrere der Kinder und sagt, Gott grüße dich. Oh, jetzt weiß ich, was das hieß. Grüß Gott. Nein, es grüßt dich Gott, so ungefähr auf jeden Fall. Und dann merkte ich, Grüß Gott ist einfach die Abkürzung eines vollen Satzes. Und welch ein schöner Gruß. Und seitdem habe ich den bewusst gebraucht. Gott grüße dich. Das ist ein Heilswunsch. Aber was heißt das auch dann, Gott grüße dich? Was heißt grüßen? Mir fehlt immer noch die letzte Antwort, aber einiges können wir ablesen, uns denken. Schwierig wird es, wenn wir ein Grüßen haben, das für uns überflüssig zu sein scheint. Und ich... Wenn Sie gern Hausaufgaben machen, gebe ich Ihnen eine mit, aber wenn nicht, können Sie es lassen. In Hebräer Kapitel 13 liest man, ist es Vers 27, in einem der letzten Verse, grüßt eure Leitenden, so wörtlich. Und da bin ich hängen geblieben. Und ich frage mich, was soll das eigentlich? Grüßt euren Leitenden. Wer bekommt denn den Brief? Wer bekommt den Brief? Gerade dies doch, oder? Ja, die Leitenden. Ja, man würde denken, sie würden wenigstens angesprochen sein. Aber jetzt scheint der Schreiber an den Leitenden geradezu vorbeizugehen, als ob er sie gar nicht sieht. Und der ganze Brief noch gar nicht an sie gerichtet war, nur an die anderen in der Gemeinde. Und die sollen zum Schluss noch die Leitenden grüßen. So empfindet man das fast. Dann ist die Frage, soll das nur einmal geschehen? Ist das eine gewisse Formalität, die nicht inhaltslos wäre, musste nicht sein, aber ein gewisses, eine Handlung, die jetzt von der Gemeinde anlässlich des Vorlesens des Briefes geschehen soll? Etwas Einmaliges. Oder ist das etwas, das immer wieder geschehen soll? Das wissen wir nicht. Soll es zum Beispiel anlässlich der Feier des Mahles des Herrn geschehen? Dann in einigen Gemeinden wird dann auch speziell gegrüßt hinterher mit einem dem Kussgruß. Auf jeden Fall merken wir vielleicht noch einen Hinweis auf Römer. Römer Kapitel 16 kommt dieser Aufruf zum Grüßen wieder vor. Und wieder ist etwas merkwürdig. Nur einmal wird von einer Gemeinde in Rom gesprochen, übrigens nicht in Kapitel 1, Vers 1, wie eine neue Wiedergabe oder neue Fassung, die sich Übersetzung nennt, es haben will. Ja? Da steht das Wort nicht. Und zwar absichtlich. Und das wird Anlass für Ausleger, sich damit zu befassen. Warum steht das Wort Gemeinde nicht hier? Und wenn ein Übersetzer es wagt, da hineinzubringen, dann nimmt er dem Leser einen Anlass zum Studium. Ja? Kleiner Hinweis für verantwortliche Übersetzung des Textes. Jetzt kommen wir, lesen wir durch den Römerbrief und in Kapitel 16 begegnen wir einer Gemeinde im Hause des Aquilas, seiner Frau Priscilla. Und jetzt sollen andere diese Geschwister grüßen. Warum? Wenn jemand den Brief bekommt, dürften es doch Priscilla und Aquila sein, die so stark mit Paulus verbunden waren. In irdischer Arbeitstätigkeit und auch geistlicher Arbeit, die ihren Nacken für ihn hingegeben hatten. Aber ich frage mich, ob im Römerbrief vielleicht die Exegeten recht haben, die sagen, ein Grund für das Schreiben des Römerbriefes war eine Einheit herbeizuführen unter den Gläubigen in Rom. Es waren offenbar aus verschiedenen Gründen da, oder es war nicht die engste Einheit. Ein Grund dürfte ein geografischer sein. Rom war eine Riesenstadt und Christen dürfen da zerstreut sein. Und Einheit oder Gemeinschaft ist in solchen Fällen einfach ein praktisches Problem. Gerade dann ist ein Gruß von großem Wert, wenn man über eine Distanz Menschen grüßt. Und wenn jetzt alle kleinen Kreise in Rom veranlasst werden durch dieses Schreiben, die Gemeinde genannt werden, zu grüßen, dann wird schon von daher eine gewisse Verbindung hergestellt. Das ist eine Brücke, die schon mal angeschlagen wird. Aber dennoch wirft gerade dieser Text ebenfalls, wie Hebräer 13, das Problem des Grüßens schlechthin auf. Warum wird gegrüßt? Was ist das eigentlich? Und ich arbeite immer noch daran. Ich habe es einmal in unserem Blatt weitergegeben als Problem. Ich habe es noch nie ein Echo bekommen. Offenbar wissen andere auch nicht mal genau, was damit zu machen. Ich habe diese Frage einige Male gestellt, wenn ich in Häusern war oder Brüdern begegnet. Keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber vielleicht ist hier heute Abend hier jemand. Also das Grüßen ist schon etwas Besonderes. Und wir sollten uns versuchen, hineinzuversetzen in diese Grüße, die oft am Anfang eines Briefes stehen. In diesem Fall sind es zwei Männer, wie gesagt, die grüßen, Paulus und Timotheus. Paulus bezeichnet sich als Apostel. Das ist ein Fremdwort. Zu Deutsch hieße das Gesandter. Er ist ein Gesandter Jesu Christi. Die Christenheit hat dieses Wort praktisch reserviert für eine ganz bestimmte Gruppe von Männern, die am Anfang da standen als Boten von Jesus Christus selbst. Und doch reserviert die Heilige Schrift selbst dieses Wort nicht für diese etwa 13 Männern, vielleicht auch 14, wenn man Jakobus dazu zählt, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen hatten. Denn Barnabas, der auch einer der ersten Christen ist, Silas und andere, Timotheus, werden auch als Apostel bezeichnet. Wenn wir dem Wort nachgehen, erfahren wir, dass das Wort theologisch oder lehrmäßig in zweierlei Hinsicht gebraucht wird. Einmal, um zum Beispiel Epheser Kapitel 2 gegen Ende des Briefes und Kapitel 3 mehr gegen Anfang des Kapitels, Entschuldigung. Da spricht der Apostel von Aposteln und Propheten. Da wird das Wort Apostel ganz offensichtlich in einem engeren Sinne gebraucht, von denen, die wir eben sagten, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekamen und so das Fundament legten, von dem Paulus in Kapitel 2 spricht. Aber wie gesagt, es gab andere Apostel, die haben dieselbe Aufgabe oder dieselbe Arbeit getan, in einem gewissen Sinne, mit aber nicht derselben Autorität. Wenn die, die ihre Botschaft von Jesus Christus bekommen haben, hinausgehen, dann können die sagen, Christus spricht durch mich. Und sie treten auf wie Propheten des Alten Testamentes und können sagen, so spricht Gott. Dies ist, was er sagt. Und da kann man jedes Wort und jeden Buchstaben auf die Waagschale legen und wissen, das hat seine Bedeutung, das hat seinen Platz, seinen Sinn und ist nie unrichtig. Das sind Wort Gottes gebende Apostel, Propheten. Aber es waren andere, die taten einen ähnlichen Dienst. Sie trugen die Botschaft hinaus in verschiedene Gegenden und Länder. Sie waren also in unserem Sinne, mit dem deutschen Wort, das auch ein Fremdwort ist, Missionare. Missionar kommt vom Lateinischen, Apostel vom Griechischen. Beide Wörter bedeuten dasselbe Gesandte. Unser Wort Missionare ist für uns also ein besonderer Begriff geworden. Und das waren beide, die ersten Apostel, wie auch die anderen, wie Barnabas und so weiter. Wenn Paulus sich hier ein Apostel Jesu Christi bezeichnet, dann ist das in beiderlei Sinn. Ganz gewiss in dem Sinne, dass er hier Wort Gottes weitergibt. Im Allgemeinen, er ist ein Bote Gottes mit dem Evangelium Christi. Er nennt sich ein Apostel Jesu Christi. Das heißt, erstens, dass er sein Eigentum ist. Zweitens, dass er von Jesus Christus gesandt wurde. Der Apostel sagt, man steht ganz im Schatten seines Sendenden. Alles, was er sagt, ist nicht sein, sondern dessen, der ihn sandte. Er steht ganz im Schatten dessen, der hinter ihm steht, der ihn sendet und ihm nicht nur den Weg zeigt, den er gehen soll, sondern ganz und gar die Aufgabe beschreibt, ihm die Aufgabe schreibt, die er zu verrichten hat, das Wort gibt. In diesem Sinne vertritt Paulus Jesus Christus hier in der Welt. Jesus Christus ist unsichtbar. Paulus trägt sein Wort hinaus und, ganz besonders wird das klar im 2. Korintherbrief, viele Menschen sind auf Paulus angewiesen für einen großen Teil des Wortes Gottes. Das weiß er. Und gerade deshalb, und nicht aus einem übersteigerten Selbstbewusstseinsgrund, sondern weil er Menschen liebt und er weiß, dass er ihnen das Wort Gottes auszurichten hat. Kolosser 1, hören wir das auch später. Ich habe das Wort Gottes ganz ausgerichtet. Ja? Sie sind auf ihn angewiesen, er will es ihnen weitergeben. Aber um das tun zu können, braucht es eine gewisse Beziehung zu diesen Menschen. Und deshalb liegt ihm so sehr daran, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und dass sie erkennen, dass er ein Bote Jesu ist. Ja? Das sollen sie wissen. Denn sie sollen sein Wort so annehmen, als wäre, oder weil es besser, das Wort Christi ist. Deshalb, sie sollen es als Christi Wort annehmen. Er ist also Apostel Jesu Christi. Und er fügt jetzt noch hinzu, in einem gewissen Sinne könnte es scheinen, das wäre überflüssig. Denn für uns ist Jesus Christus schon Gott, Gottes Sohn, aber er findet es nicht für überflüssig hinzuzufügen, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Besonders in Kolossi hat das seinen Wert, denn Jesus Christus steht dort, so scheint es, nicht ganz auf derselben Ebene wie Gott selbst. Das soll aber klar werden, das will er klar machen, dass das der Fall ist. Aber damit sie schon gleich von Anfang alles hören, was er sagt, sagt er ihnen, ich bin Apostel Jesu Christi, aber das war der Wille Gottes, dass es so sei. Ja. Und wenn ihr etwas für Gott übrig habt und ihr nehmt ihn ernst, dann nehmt jetzt mein Wort ernst. Ja. Denn was ich sage, kommt durch den Willen Gottes zu euch. Und es ist Botschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Es grüßt jemand mit ihm. Wir sollten, denke ich persönlich, nicht zu viel daraus machen, dass Paulus am Anfang hier steht, als Schreiber. Der Schreiber wurde wahrscheinlich auf dem Umschlag angezeigt. In dem Gruß scheint mir, ist nicht notwendigerweise der Schreiber erwähnt. Das heißt, wenn dort ein Name steht, nicht weil er der Schreiber wäre, sonst müssten wir Timotheus auch als Schreiber annehmen, was einige zum Teil tun, aber ich finde es nicht angebracht. Denn Paulus macht deutlich in diesem Brief, gleich im ersten Kapitel auch, etwa Vers 24, ich, Paulus, er spricht an in der ersten Person, und er selbst ist der Schreiber, nicht Timotheus. Was soll das denn, wenn zwei Namen genannt werden am Anfang? Nicht werden hier Schreiber angegeben, so scheint mir, sondern Grüßende. Das Ganze ist ein organischer Gruß mit Grüßenden, Gegrüßten und Grußwort. In diesem Sinne darf Timotheus neben Paulus stehen, obwohl er sein Sohn im Glauben ist. Und Paulus nennt ihn auch Bruder. Timotheus ist aber selbst ein Apostel. Manchmal fasst man ihn als Pastor auf, was er nie gewesen ist, soviel ich weiß. Deshalb auch die Briefe an Timotheus nicht Pastoralbriefe sind, sondern Pastoralbriefe sind sie, aber nicht anders als der Galaterbrief oder der Korinther, die Korintherbriefe oder andere Briefe. Das sind alles Briefe, die Hirtendienst tun. Aber man will ja diese im besonderen Sinne Pastoralbriefe nennen. Weder der Schreiber noch der Empfänger dieser Briefe schließen, wir können Titus einschließen, sind Pastoren oder Gemeindehirten. Sie sind Apostel, Missionare, lehrende, kursierende, lehrende Brüder, die zwischen den Gemeinden kursieren, wie Schlatter das einmal sehr gut sagt. Übrigens in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte, Kapitel 11, wenn man es nachlesen will. Ein ganz kurzes Wort, aber ein schönes Wort über diesen Begriff. Timotheus ist also ein Gesandter, der denselben Dienst tut wie Paulus, und Paulus nimmt ihn mit auf solchen Dienstreisen. Er ist ein Lernender, aber er hat schon viel gelernt und darf auch Paulus vertreten. Er ist ein besonderer Mitarbeiter zudem. Und das erfahren wir in Philippa Kapitel 2, wo er sagen muss, darf, aber auch muss, beides. Auf der einen Seite darf er es sagen, im Blick auf Timotheus, auf der anderen Seite muss er es sagen, weil er nur diesen hat, von dem er sagen kann, ich habe nur einen, der meines Sinnes ist. Und er, das wird aus gerade diesem zweiten Kapitel klar, ist Christi Sinnes. Und er zeigt uns, was es heißt, Christi Sinn zu haben, und möchte, dass die Philipper ebenfalls diesen Sinn kennen. Timotheus ist also jemand, der sehr nahe in den Fußspuren eines schreitet, der selbst sehr nahe in den Fußspuren Jesu Christi schreitet. Paulus nennt ihn der Bruder. Wie gesagt, er war eigentlich ein Sohn, ein geistlicher Sohn von Paulus, aber Paulus ist gütig und nennt ihn seinen Bruder. Als solcher ist er sein Mitarbeiter im Dienst. Sie sind Brüder, die zusammenarbeiten, und Paulus betrachtet, behandelt ihn auch als seinen Bruder. Aber wenn das Wort hier so steht, dann denke ich, soll das auch eine Beziehung zu den Lesern herstellen. Er ist auch euer Bruder und ihr dürft ihn als solchen annehmen. Und sollte er einmal vorbeikommen, dann nehmt ihr ihn auf, wie er das auch den Korinthern schreibt, wie einen Bruder und schenkt ihm euer Vertrauen. Also er baut hier eine Brücke auf zwischen der Gemeinde und diesem Mitarbeiter von ihm. Wir kommen zu den Gerüsten, Vers 2. Den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Hier haben wir ein Übersetzungsproblem, und ich will Sie jetzt nicht mit diesem Problem belasten. Ich hatte vor, es zu tun, aber ich denke, ich sehe doch davon ab. Wir haben schon eine Anzahl von Übersetzungsmöglichkeiten beim ersten Blick. Aber wenn man den Vers näher studiert und sich mit den verschiedenen Varianten befasst, dann scheint doch diese Wiedergabe die bessere oder beste zu sein, den Heiligen und treuen Brüdern in Christus. Und dann würde in Kolosse ein zweites präpositionales Gefüge folgen, aber das ist im Deutschen umständlich. Dann kann man einen unabhängigen oder einen abhängigen Satz anschließen, die in Kolosse sind. Ja. Man könnte gläubige Brüder schreiben, aber wenn es nicht überflüssig ist, das heißt, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wenn an echte Brüder gedacht ist, dann ist gläubig überflüssig. Nicht wahr? Denn das sind ja Brüder, gläubige Menschen. Wenn an falsche Brüder gedacht wird, also das heißt im Unterschied zu falschen Brüdern, ja? Ich schreibe diesen Brief nicht an die Falschen, ihr seid ja von einer Irrlehre da etwas angesprochen, ja? Und ich schreibe diesen Brief an die, die noch klar im Evangelium stehen. Wenn man an eine Gegenüberstellung denkt, dann ist Treue besser als Gläubige. Und man kann dasselbe griechische Wort mit beiden Wörtern übersetzen, gläubig oder treu. Treu ist eine sehr häufige Übersetzung des griechischen Wortes und es ist durchaus nicht unangebracht. Also, um es kurz zu fassen, mir scheint, es geht hier um echte Brüder. Solche, die nicht durch die die durch die Irrlehre nicht weggezogen worden sind von Christus. Und das ist bezeichnend. Wenn Paulus sich mit einer Gruppe befassen muss, bei der in die Irrlehre eingezogen ist, dann setzt er sich nicht groß mit der Irrlehre auseinander, sondern dient denen, die Gemeinde Jesu sind, die bei ihm sind, die Schafe, die müssen betreut werden. Und die spricht er an. Nie spricht Paulus im Kolosserbrief die Irrlehre an. Nie. Er erwähnt einige Dinge, die wahrscheinlich mit der Irrlehre zu tun haben. Aber wir können nicht viel erfahren aus diesem Brief. Weniger als manche meinen erfahren zu können. Also, das finde ich von Bezeichnung, dass Paulus hier gerade die Christen anspricht. Dass sie auch Heilige heißen, nun, das kennen wir aus der Heiligen Schrift, das ist eine sehr verbreitete Bezeichnung für Christen. Das heißt, sie sind Gott zugeordnete und im selben Sinne, Parallelstelle 1. Thessalonicher 1, die letzten zwei Verse, sie sind abgesondert oder herausgerufen aus der Welt und sind Gott zugeordnet. Im selben Akt, wo sie zu Jesus kamen, wurden sie abgekoppelt von der Welt und angekoppelt bei Gott und Jesus Christus. Heilige ist ein Bezugswort. Es ist ein Besitz zum Ausdruck bringendes Wort. Erst in zweiter Linie hat es mit Reinheit zu tun. Und zwar Kraft des ersten Sinnes. Kraft dessen, dass von Zugehörigkeit die Rede ist, haben wir das Resultat, dass auch Reinheit die Folge ist. Aber Reinheit ist nicht die erste Bedeutung von heilig. Wenn Gott der Heilige genannt wird, dann in dem Sinne, dass er nie zu verwechseln ist mit seiner Schöpfung. Er steht in einem gewissen Abstand, was sein Wesen betrifft, von der Schöpfung. Das heißt nicht, dass er ganz im Jenseits hinter dem Mond leben würde. Nein, er bewohnt die Erde und die ist voll seiner Herrlichkeit. Aber in seinem Wesen ist er nicht zu verquicken oder zu verwechseln mit der Schöpfung. Er ist in diesem Sinne der Heilige. Wir sind die Heiligen, wir sind in Verbindung gebracht mit Jesus Christus. In Christus sind wir solche. Und die andere Anschrift, die sie haben, ist ja Kolosse. Wobei man nicht vergessen soll, dass auch andere im Lykos-Tal, Kolosse befand sich unweit des Lykos-Flusses. Und in diesem Tal, in diesem größeren Tal, befanden sich auch Hierapolis, Laodikea und dazwischen wurden noch andere Christen. Jetzt kommt das Grußwort. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zwei Elemente, Gnade und Friede. Ich denke, ich habe diese Grüße schon besprochen, wenn wir den Philipperbrief durchgenommen haben. Gnade erinnert an den griechischen Gruß, Friede an den israelitischen. Gott nimmt menschliche Grüße, heiligt sie, das heißt, nimmt sie für sich in Anspruch, füllt sie neu und mit dieser Fülle schickt er sie wieder hinaus als Heilsmittel in eine dunkle Welt. Gnade und Friede sind Werte, die sofort mit unserer Heilsbegegnung mit Jesus Christus erfahren werden. Und zwar in dieser Reihenfolge. Und Gnade wird uns in diesem Moment in Form von Vergebung zuteil. Aber Gnade ist nicht nur Vergebung. Der Bischof, der einmal sagte, Gnade erfährt man in der Qualität eines Sünders, hatte nur zum Teil recht. Jesus Christus ist kein Sünder, aber er erfährt Gnade. Gnade erfährt man nach 2. Korinther 12 aus dem Munde Jesu in Form von Kraft. Gnade ist Ausdruck der Liebe und beinhaltet die Freundlichkeit Gottes, die uns das gibt, was wir gerade brauchen, wann sie uns gegeben wird, was immer das dann sei. Das kann etwas sein, das wir für irgendein gutes Werk brauchen. 2. Korinther 9, Vers 8. In jederlei Hinsicht haben wir alles, dürfen wir alles haben, was es braucht, einschließlich Geld. Wenn Jesus uns heißt, ein gutes Werk zu tun, dann ist immer alles da. Immer. Das zu tun, was Gott tut, dazu gibt er Gnade. Wenn wir gesündigt haben und bei uns Gnade widerfährt, dann bekommen wir Vergebung. Wenn wir zu leiden haben, dann bekommen wir Gnade als Kraft. Was immer wir gerade brauchen, erfahren wir, wenn Jesus uns Gnade gibt. Friede ist die Folge. Gnade ist das, was wir brauchen. Friede ist die Atmosphäre, der Zustand, der dann eintritt, ist aber nicht nur eine Atmosphäre, in der das Bedrohliche ausbleibt, sondern positiv ausgedrückt ist vom Alten Testament her Friede der Raum, in dem das Leben, wie Gott es verordnet, gedeihen darf. Deshalb Luther recht hat, wenn er im Alten Testament übersetzt, wenn man sich mit Shalom grüßen lässt, dort, dass er dann übersetzt, geht es dir wohl. Ja? Gedeiht es in deinem Leben, ist alles in Ordnung und so weiter. Das ist, so kann man das übersetzen. Das ist natürlich ein etwas nicht ganz das Wörtlichste, aber es ist sinngemäß. Friede ist ein sehr großes Wort und es lohnt sich, ihm nachzugehen. Es ist fast identisch manchmal mit Prosperität, also mit Gedeihen. Und Gnade und Friede wünscht er seinen Lesern von Gott. Mir scheint, wenn er diese zwei Grüße weitergegeben hat, dass er fast alles gesagt hat, was er hätte sagen können. Aber er füllt dann diese Botschaft noch mit den vier Kapiteln, die dann folgen. Wir haben jetzt die Quelle des Grußes, von Gnade und Friede. Die Quelle ist eine zweifache. Gott als Vater. Vater ist der Lebengebende und Lebenerhaltende. Das ist auch unser Gott. Und er gibt zu diesem Zweck Gnade und Friede. Und dem Herrn, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Mittler, durch den Gott, der Vater, alles gibt, was er uns schenken möchte. Er ist der Weg, der Kanal. Und weiter. Die Form dieses Grußes als Gebet. Wir haben ja hier ein Gebet. Gnade werde euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater. Nicht oft wird in der dritten Person gebetet, aber das kann geschehen. Wenn wir beten, gebrauchen wir die zweite Person. Wir sprechen zu Gott und sagen du zu ihm. Wir sagen ich von uns selbst, ich, du, Beziehung, wird zum Ausdruck gebracht. Aber hier wird gebetet, aber die zweite Person ist nicht der Angebetete, sondern der steht in der dritten Person, Gott, Jesus Christus. Und in der zweiten Person steht der Leser des Briefes. Er teilt ihnen eigentlich mit, was er betet. Das ist eigentlich der Tatbestand. Gnade sei euch zuteil. Während er dieses schreibt, teilt er ihnen mit, das ist mein Gebet von Gott, dem Vater und Jesus Christus für euch. Er tut also zweierlei gleichsam zur gleichen Zeit. Er teilt ihnen mit und betet zugleich. Also, teilt ihnen mit, was er gleichzeitig betet. Es ist also gewissermaßen ein Gebets, eine Gebetsform, die in der dritten Person. Kommen wir nun zum Hauptteil dieses Briefes, und der erstreckt sich von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 4, Vers 6, wonach wir dann ab Vers 7 den Schlussteil haben. Eher Persönliches. Lange habe ich gerungen mit einer Überschrift, um eine Überschrift für den Kolosserbrief. Manchmal macht man sich kein Problem daraus und legt einfach den Brief aus. Nun darf auch die Überschrift weggelassen werden. Aber mir scheint, dass ein Schreiben Gottes an uns doch einen gewissen Faden hat, den man feststellen können. In diesem Fall bekomme ich den Eindruck, dass Paulus zweierlei Anliegen hat mit diesem Brief. Die ein Anliegen sind aber zwei Seiten hat. Einmal geht es im Angesicht Gottes. Er schreibt vor dem Angesicht Gottes. Und wenn er zu Gott hinschaut, dann geht es um die Botschaft, die Gott ihm anvertraut hat, die Christusbotschaft. Und diese darf nicht verändert, verstümmelt, gekürzt, ergänzt werden. Um die Erhaltung im Raum dieser Welt, dieser Christusbotschaft, geht es in diesem Brief. Und wir sind so dankbar für den Kolosserbrief, weil wir damit durch tatsächlich ein besseres Verständnis vom Evangelium haben und von dort her das Evangelium besser imstande sind, weiterzugeben. Auf der anderen Seite geht er jetzt von dem Angesicht Gottes, wie der alttestamentliche Hohepriester, und schaut hin zum Volk, dann geht es ihm um dieses Volk. Dann betet er für sie und dann richtet er Worte an sie, die sie brauchen. Es geht um gesunde Gemeinde. Es geht um eine gesunde Botschaft und eine gesunde Gemeinde. Und als Hauptgedanken könnten wir dann zusammenfassen: Paulus bringt die zweifache Sorge um die wahre Christusbotschaft und um die Gemeinde zum Ausdruck. Wir teilen jetzt diesen Brief auf in einige größere Teile. Der erste Teil erstreckt sich von 1 Vers 3 bis Vers 23. Wie fast immer werden Bibeltexte verschieden von Auslegern aufgeteilt. Beim einen sieht man, er hat mehr gearbeitet als ein anderer. Bis jetzt, ich korrigiere auch mich selbst. Ich bin bei diesem Ergebnis stehen geblieben, 3 bis 23 als ersten Teil des Kolosserbriefes. Und wie würde man diesen Teil überschreiben? Der Apostel spricht von seinem und des Timotheus Gebet. Der ganze Text hat mit Gebet zu tun. Der nächste Text wird es mit Verkündigung zu tun haben. Dieser hat es mit Gebet zu tun. Das ist etwas sehr Persönliches. Und während er so von seinem Beten berichtet und dass Timotheus mit ihm betet, er teilt dieses Anliegen, lässt er aber gleichzeitig Lehre einfließen, zur Befestigung der Leser in der wahren Christusbotschaft. Also er vermengt hier verschiedene Anliegen, aber unter dem Hauptthema Gebet. Zweierlei, oder wir können diesen ersten Teil in zwei Unterteile aufteilen. In einem ersten Abschnitt würde es um die Verse 3 bis 8 gehen. Dort zeigt Paulus, dass ihr Gebet, das seine und das des Timotheus, begleitet ist von Dank. Um das deutlich zu machen, will ich gleich Vers 3 lesen. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, wenn wir euch ins Gebet nehmen. Und wenn Sie Und einige haben, manche haben ihre Bibel vor sich. Ich weiß nicht, ob irgendeiner ihre Texte so liest, wie ich ihn eben gelesen habe. Das Hauptproblem in diesem Satz wirft ein Wort alle Zeit auf. Es steht unmittelbar in der Nähe von betend, Partizip. Und es ist die Frage, es steht also am Ende des Dankteils und in der Nähe des Wortes, das von Gebet spricht. Wir haben also zwei Arten von Gebet. Dank und das normale Wort für Gebet oder Fürbitte. In diesem Fall geht es um Fürbitte. Und die Frage ist, gehört das Wort allezeit, das jetzt am Ende des ersten Satzteiles steht und vielleicht am Anfang des zweiten, gehört es zum ersten oder gehört es zum zweiten Teil des Satzes? Ewald, der Ausleger Ewald, gibt gute Gründe dafür, dass es zum ersten Teil gehört. Und ich habe mich ihm angeschlossen. Wenn das der Fall ist, dann nehmen wir die ganzen Verse 3 bis 8 als einen Abschnitt, der von Dank spricht, während man betet. Das heißt, wir lesen, wir danken alle Zeit, während wir beten. Dass jetzt die Leser in erster Linie Gegenstand dieses Dankes und Gebetes sind, das macht er deutlich. Alle Zeit, wenn wir euch ins Gebet nehmen, wir haben im Grundtext ein Wort, das etwas schwierig ist. Es ist eine einfache Präposition, aber in diesem Fall ist es schwer zu wissen, wie es zu übersetzen ist. In Bezug auf unser Beten, und ich habe das so wiedergegeben, wenn wir euch ins Gebet nehmen oder in die Gebete. Aber es geht hauptsächlich scheinbar um ein Danken, und zwar um ein Danken aller Zeit. Dieser Dank, macht Paulus klar, wird an eine ganz bestimmte Person gerichtet. Für mich ist es interessant, dass Paulus immer wieder Wert darauf legt, klar zu machen, zu wem er betet. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Ereignisse um den Kolosserbrief, um das Evangelium in dieser ersten Zeit, dass diese Ereignisse sich abspielen in einer polytheistischen Welt, in einer Welt der Vielgötterei. Und er schreibt hier einen Brief an eine kleine Zahl, verhältnismäßig kleine Zahl von Christen, die jetzt nicht mehr zu den Heiden gehören, die jetzt den einen wahren Gott anbeten. Und Paulus ist immer bemüht, gutes Fundament zu legen und hilft ihnen dabei mit seinem eigenen Beispiel. Wenn ich bete, gebe ich mir Rechenschaft darüber, zu wem ich bete. Tut auch ihr das. Ja? Macht eine scharfe Grenze zwischen dem wahren Gott und allem anderen. Das sind keine wahren Götter, obwohl sie in den Augen der Menschen Götter sind. Aber gebt euch Rechenschaft über dem, zu dem ihr betet. Vielleicht sagt man, das ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr so nötig. Nun, vor 30, 40 Jahren könnte man das vielleicht eher gesagt haben, aber heute, der Götter sind sehr viele geworden. Mehr als wir denken. Nicht nur haben wir tatsächlich Götzendienst in Deutschland, alte germanische Götter und so weiter. Richtig Heidentum. Ja. Buddhisten, andere Religionen sind vertreten, ganz bewusst von Deutschen. Auch in Nordamerika haben wir das. Neuheidentum, richtiges Heidentum. Aber auch unter Christen ist die Gefahr, dass wir uns nicht Rechenschaft geben, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir reden. Ich persönlich bin manchmal unter so einem solchen Druck gewesen, dass ich zu Gott explizit gesagt habe, ich bete nicht zu dem noch zu dem, ich bete ausdrücklich zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu dem Gott Jesus Christus. Der soll wissen, dass ich zu ihm komme. Keinem anderen. Ich erwarte von keinem anderen Hilfe als von diesem. Es ist wohltuend, sich Rechenschaft zu geben über den Gott, zu dem wir beten. Ist er wirklich der Gott, von dem wir sagen können, er ist der Gott unseres Herrn? Übrigens, Herr steht in der betonten Stellung. Nicht wie in dem Gruß, Vers 2, Herr Jesus Christus, sondern, wie man vielleicht auf einen Brief schreibt, Herr sowieso, sondern wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Komma. Pause. Das heißt, Paulus will, dass die Leser sich bewusst werden, wer dieser Herr ist und dass er ein Herr ist. Dass Jesus Christus dieser Herr ist und dass der Gott, zu dem er betet, der Gott von diesem ist und der Vater von diesem ist. Wir werden also genötigt, eingeladen, über jedes dieser Gedanken oder Wörter nachzudenken. Die haben alle ihre Bedeutung. Die Irrlehre in Kolosse litt anscheinend unter einem unzulänglichen Gottesbild, sowie einer unzulänglichen falschen Vorstellung von der Begegnung mit diesem Gott. Zeugnishaft wirft Paulus Licht auf diese Frage aus seiner eigenen Begegnung mit Gott. Er bekennt, wir danken allezeit dem Gott und Vater unseres Herrn im Gebet für euch, dem Gott und Vater Jesu Christi. Aus diesem wird klar, durch Jesus Christus kommen wir zum rechten Gott. Kommen wir zu Jesus? Und sind wir uns bewusst, dass wir zu ihm kommen? Kommen wir über ihn zu dem wahren Gott. Dort kommen wir an, über diese Adresse, über diese Vermittlungsperson. Er ist die rechte Anlaufperson zum rechten Gott. Der rechte Gott ist der Vater von Jesus Christus. Alle anderen Gottheiten sind Vorstellungen von Menschen oder sogar von Satan. Aber hier haben wir den wahren Gott, der uns Jesus gegeben hat. Durch Jesus Christus wird Gott uns zum Vater. Durch ihn erhalten wir dieses große Vorrecht, Gott zum Vater zu haben. Und nur durch Jesus. Durch Jesus Christus kommen wir zum Gott der Gnade und des Friedens. Und nur durch Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Herr, betont Paulus, wie schon gesagt. Da dieser Titel in der Schrift, Alten Testamentes, eine Gottesbezeichnung ist, gewinnt seine Anwendung auf die Person Jesu besondere Bedeutung für die Vorstellung von seiner Person. Jesus Christus ist also der, der im Alten Testament Adonai oder Adoni genannt wird, wenn das eine Bezeichnung als Bezeichnung für Gott gebraucht wird. Paulus nennt Gott den Vater Jesu Christi. Das macht Letzteren zu seinem Sohn. Und was der Vater im Wesen ist, das ist es auch der Sohn. Ist der Vater, übrigens, das kommt sehr klar zum Ausdruck im Buch Ezechiel, du Menschensohn, immer wieder. Weiß Ezechiel das nicht? Doch. Aber er denkt nicht immer daran. Besonders als Prophet, der mit dem Wort Gottes anvertraut wird, kann er überheblich werden. Das weiß auch Paulus. Er hat Dinge geschaut wie ein alttestamentlicher Prophet und wollte aber nicht, und Jesus wollte das auch nicht, dass er überheblich würde. Und so erinnert Gott den Ezechiel immer wieder daran, schau einmal, dein Vater war ein Mensch, vergiss das nicht. Das macht dich zu einem Menschen. Du bist nicht mehr als dein Vater. Ja. Ist der Vater Herr der Welt? So ist es auch der Sohn, Jesus Christus. Und somit ist er unser Herr, die Bewohner dieser Welt. Und durch die persönliche Hingabe an ihn wird er, Jesus, zu einem versöhnten Herrn und Hirten. Herr steht hier in der betonten Stellung, wie schon gesagt. Mein Leben hat sich nach seinen Vorstellungen zu gestalten und nicht nach meinen eigenen oder auch denen von anderen Menschen. Das sollten wir uns immer wieder bewusst, das sollte uns immer wieder bewusst sein. Nicht meine Vorstellungen. Wir wissen, wie schnell wir von unserer Umwelt geprägt werden können. In einem solchen Land wie Deutschland schreitet man einher und kann sogar geradezu die Würde am Menschen erkennen, der in einem demokratischen Land aufwächst. Er schreitet anders. Wenn Sie mal in anderen Ländern gewesen sind, die gehen anders. Die benehmen sich anders. Menschen, die in einem demokratischen Lande aufgewachsen sind, die haben eine andere Haltung. Die sich dessen bewusst sind. Die fühlen sich frei. Die äußern sich wie freie Menschen. Haben keine Furcht. Ja. Die sprechen miteinander wie Ebenbürtige. Ja. Das ist interessant, das zu beobachten. In einer multikulturellen Wirtschaft, in einer multikulturellen Gesellschaft, haben wir ja genügend Gelegenheit dazu, verschiedene Kulturen zu beobachten. Aber gerade in einem solchen Milieu, wie in einer Demokratie, wie wir sie haben, besteht die Gefahr, dass wir den Eindruck bekommen, so wie wir im Staat tun können, was wir wollen, mehr oder weniger, und wir uns sind in den letzten Jahren immer mehr Freiheiten zugesprochen worden, sodass wir vergessen, dass wir zu einer anderen Welt gehören und dort nicht tun und lassen können, was wir wollen. Dort sind wir unter strenger Beobachtung. Dort haben wir einen, dessen Bezeichnung wir in dieser Welt nicht kennen. Die Herren sind verschwunden in Deutschland. Es gibt nicht mehr die Herrenländer oder wie in England, Lord sowieso, ja, dort haben sie sie noch. Aber in Deutschland haben wir nicht mehr den Adel, irgendwo in einem Namen noch von sowieso. Wir anerkennen das auch nicht, wir haben keinen König, wir kennen das nicht. Aber damit verlieren wir den Sinn für Adel. Wir verlieren aus dem Bewusstsein, was es heißt, einen König zu haben. Das wurde mir einmal radikal bewusst in einer Studentenfreizeit. Es war über die Jahreswende, denke ich, in Freiburg, in der Gegend von Freiburg. Mitten in die Freizeit schneien, bildlich gesprochen, Jordanier. Nun, die waren herzlich willkommen. Und da ich Englisch sprach, habe ich mich mit ihnen unterhalten. Sie sprachen wohl etwas Deutsch, aber besser Englisch. Und da habe ich etwas erlebt, was ich nie zuvor, nie hinterher erlebt habe. Damals lebte König Hussein noch. Und wie die von ihrem König geschwärmt haben. Die haben von ihrem Land gesprochen, ich habe mich interessiert dafür. Und dann fingen die an, von ihrem König zu sprechen. Das war für mich unfassbar, wie man einen Landesregenten so lieben kann. So gern haben kann. Ja? Wir schimpfen über unsere Politiker. Ja? Und in Kanada haben wir genügend Grund, über die Regierung zu schimpfen. Sie ist korrupt. Sie ist antichristlich. Ja? Es ist heute gefährlich, zu sagen, Jesus ist der Herr in Kanada. Man kann zu Gericht gezogen werden. Ja? Aber diese Männer, die schwärmten von ihrem König. Was für Sport, wie er Skifahren konnte und was nicht alles. Und ich habe nur gestaunt. Und da dachte ich mir, das ist noch irgendwie eine heile Beziehung. zu diesem Begriff König. Vers 1. Und ich weiß nicht, ob dieses irgendwo so in der ganzen Bibel steht, wo ein Prophet Gott seinen Geliebten nennt. Das ist rührend. Jesaja, das ist mir neu aufgegangen, er spricht so gern von Jesus. Er kann von Gericht sprechen, er kann von Heidenvölkern sprechen, von Geschichte und so weiter. Aber das dauert nicht lange, dann ist er schon wieder beim Thema Jesus. Immer wieder Heilsworte. Heil ist das Thema. Ja? Kein Wunder, der hat seinen Heilsgott lieb gewonnen. Der hat eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich will ein Lied singen, sagt er, von meinem Geliebten. Da muss man sich mal hineindenken. Gott schenke uns dieses, dass wir unseren Herrn als Herrn respektieren, aber als unseren Hirten und Heiland wirklich auch so lieben. Diese Mischung ist eine heilige Harmonie.